Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die letzte Ausgabe der Zwischentöne in diesem Jahr 2019 kommt heute aus Berlin. Wir haben die Sendung aufgezeichnet. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Marietta Schwarz und mein Gast heute ist der Schauspieler, Regisseur und seit neuestem auch Grünen-Politiker Bernhard Stengele. Vom Süddeutschen hat es ihn vor einigen Jahren nach Thüringen, nach Altenburg verschlagen. Er war dort Theaterdirektor und hat dieses kleine Provinztheater überregional bekannt gemacht. Ein schwarzer Hauptmann von Köpenick, eine internationale Truppe, die der Geschichte einer jüdischen Familie in Altenburg nachspürte. Islam, die verletzte ostdeutsche Seele. In Altenburg im Theater kam alles auf den Tisch, sorgte für Diskussionen, für rassistische Übergriffe auch, aber auch für Theaterpreise. 2017 zog Bernhard Stengele vorzeitig die Reißleine und tummelt sich seitdem auf anderen Plätzen, heute hier bei den Zwischentönen. Schön, dass Sie da sind,
Herr Stengele. Freue mich.
Ja, Herr Stengele, Sie sind jetzt auch angereist nach Berlin, von Erfurt, glaube ich. Telefoniert haben wir letzte Woche, da waren Sie in Würzburg. Geboren sind Sie im Allgäu, studiert haben Sie in Paris. Sie waren häufig in Afrika. Haben Sie einen festen Wohnsitz?
Man muss in Deutschland einen festen Wohnsitz haben. Im Moment ist er in Gera. Das hat auch die Gründe, weil ich ja für die Grünen angetreten bin bei der Landtagswahl. Und dann muss man einen Wohnsitz im Bundesland haben.
Mhm. Und wie gefällt es Ihnen da?
Da bin ich ganz selten in Gera. Ich kenne Gera, weil das ja fusioniertes Haus ist, Altenburg-Gera. Also das war die zweite Spielstätte für mich, von daher kenne ich es ganz gut. Aber vor allem bin ich in Altenburg, bin ich, wie Sie gesagt haben, viel im Allgäu und überhaupt unterwegs.
Also in Altenburg sind Sie immer noch, aber nur noch teilweise?
Richtig. Mhm. Also ich würde mich im Moment eigentlich, wenn das in Deutschland erlaubt wäre, ohne festen Wohnsitz bezeichnen.
Hätten Sie lieber, ja?
Das weiß ich nicht, man darf es halt nicht. Also ich bin einfach unterwegs.
Ja, und vor 2 Jahren, da brannte an Ihrem damaligen Schaffensort in Altenburg die Hütte. Für Sie das vorzeitige Ende als Theaterdirektor von Altenburg-Gera. Was war denn der Auslöser für Ihren Abgang?
Die Entwicklung, vor allem in den letzten 2 Jahren dort, war eben so, dass die ausländischen Mitarbeiter, die wir engagiert hatten, speziell die andersfarbigen, People of Color sagt man heute, im Grunde das Leben für die wurde immer schwieriger. Die konnten nicht mehr über die Straße gehen, sie wurden ständig angemobbt, auch mit körperlichen Übergriffen war das verbunden und so. Und dann war klar, dass wir, obwohl das Publikum eigentlich immer mehr und fester hinter uns stand, dass das Leben nicht mehr möglich war für die Kollegen. Und die haben gesagt, sie können nicht mehr bleiben. Und dann war für mich klar, dann kann ich auch nicht mehr bleiben.
Das werden wir nachher nochmal ausführlich besprechen. Im Rückblick auf 2019 wird Ihnen, denke ich mal, sicher die Landtagswahl in Thüringen hängen geblieben sein. Sie erstmals als aktiver Politiker für die Grünen auf der Liste. Und dann sind die ja völlig unerwartet abgeschmiert, ne?
Mhm. Das war ein bitterer Abend, das muss man sagen. Für mich kam es nicht ganz unerwartet. Ich hatte also die Tage und Wochen davor hatte ich schon das Gefühl, das läuft nicht gut. Dann hat man ja die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg erlebt, wo eben immer die größte Partei gestützt wurde. Und das hat dann in besonderem Maße in Thüringen auch stattgefunden. Unser aller Vater Bodo Ramelow hat alle Stimmen auf sich vereinigt und die kleineren Parteien sind dann abgeschmiert. Trotzdem war es sehr, sehr bitter, vor allem weil auch die Grüne Landespartei und die Mandatsträger haben mit 7 bis 8, möglicherweise sogar mehr gerechnet und dann ist es doch so wenig geworden und damit gingen natürlich auch Berufe zu Ende und Berufsaussichten für die einzelnen Leute.
Mhm. Für Sie auch?
Nein. Mhm. Ich habe zwar immer behauptet, natürlich werde ich das Direktmandat gewinnen, aber das war nicht so ernst gemeint.
Warum sind Sie in die Politik gegangen?
Ich habe, als ich in den 2 Jahren jetzt in Süddeutschland war, gemerkt, dass der Osten ein ganz, ganz schlechtes Image hat, jedenfalls in Süddeutschland. Also der Frame Ostdeutschland, da wurde der Blick sofort mitleidig, den man mir geschenkt hat. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Weil die Menschen, die ich jetzt in Ostdeutschland kennengelernt habe, mit denen ich Kultur, Theater gemacht habe, waren besonders mutig, besonders zuverlässig, besonders zugewandt. Und deshalb habe ich mich dann in Süddeutschland nicht wohlgefühlt. Ich habe das immer verteidigt. Verteidigen habe ich gemerkt, ich bin noch nicht fertig damit. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war halt, dass ich jetzt nur mehr für mich alleine verantwortlich war. Ich musste ja in den letzten Jahren meiner als ich Direktor dort war, musste ich ja sehr, sehr starke Rücksicht nehmen, logischerweise, weil mich griff ja niemand an. Ich war ein weißer Mann über 50, der keine Probleme. Das heißt, immer wenn wir provokativ wurden, haben es die Schwarzen vor allem abgekriegt. Und das war jetzt klar, dass das nicht passieren wird. Und das hat mir natürlich auch ein Stück Freiheit geschenkt.
Und dieser Frame Ostdeutschland, wie erklären Sie sich, dass das 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch so ist?
Ist ja schockierend. Ja, ist es. Und es ist auch schwer zu erklären. Als ich 2012 nach Thüringen ging, aus Leidenschaft und Interesse, war das nicht so stark. Das heißt, die Gräben haben sich tatsächlich vertieft. Und das Bild ist wirklich, als ob Gesamtostdeutschland einfach alle AfD wählen würden, ganz undifferenziert. Also so Sätze im Allgäu, die dann so heißen wie, jetzt haben wir denen schon alles gäbe und jetzt führen sie sich so auf. Also wirklich, so das habe ich sehr, sehr oft gehört. Also ganz undifferenziert. Da fahren wir nicht mehr in Urlaub hin, da gehen wir nicht hin, die sind schlecht drauf und so weiter. Von Leuten, die niemals dort waren. Das muss man deutlich sagen. Also das ist nicht mit Erfahrung gestützt, sondern das sind schlicht und ergreifend Vorurteile. Aber auch der Wessi wird schneller erkannt und schneller stigmatisiert im Osten. In den letzten 6 Jahren ist das nicht besser geworden.
Wie ging es Ihnen da als Wessi?
Am Anfang ganz gut. Ich hatte ein bisschen Schiss. Ich habe ja gleich so ein Stück gemacht über ostdeutsche Geschichte. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und damit haben die Leute gemerkt, dass ich eben nicht das bin, was man gemeinhin ein besser Wessi nennt. Weil auch meine
immer noch.
Ja, also das Wort gibt's noch. Ja. Ich habe mich aber auch nie so gefühlt. Ich hatte nie irgendwie den Eindruck, dass ich irgendjemandem was beibringen könnte oder etwas besser wüsste, sondern mich hat es schlichtweg interessiert. Jetzt komme ich selber aus einem relativ proletarischen Umfeld und so weiter und so fort. Mein Vater war ganz links und also ich habe nicht so eine bürgerliche Supremacy-Attitüde gelernt. Von daher fiel mir das vielleicht auch leichter.
Und jetzt gehe ich noch mal kurz einen Schritt zurück, weil ja nach dieser Schauspielerei, nach Regie, Oper, Operette, Auslandsaufenthalten, Theaterleitung, haben Sie ja dann auch noch mal einen ganz anderen Schritt gemacht. Nämlich sind so, wenn ich es richtig verstanden habe, in so eine Art Unternehmensberater auch geworden.
Ja, also mein
Berater.
Mein Bruder hat die Firma von meinem Vater übernommen. Mein Vater hätte auch gerne gesehen, wenn ich sie übernommen haben würde. Für mich war das nicht denkbar, im Allgäu zu bleiben. Und der Betrieb ist jetzt groß geworden. Also als ich klein war, gab es einen Gesellen und einen Lehrling.
Ja, eine Schreinerei war das.
Eine ganz kleine, die war im Grunde so halb so groß wie ein Wohnzimmer heutzutage. Und jetzt sind es über 240 Mitarbeiter.
Oh, wow.
Und das kann man, wenn man so ein bisschen Betriebswirtschaft irgendwie weiß, dann weiß man, dass es so Größen gibt, wo sich ein Betrieb verändert, wo er neue Strukturen braucht, wo die alte familiäre Struktur nicht mehr funktioniert. Und die Firma ist genau an diesem Kipppunkt. Und da hat mein Bruder, der gemerkt hat, dass ich da ein Gefühl dafür habe und natürlich durch meine Leitungserfahrung und im Theater hat man ja sehr, sehr viel Personalverantwortung, weil das ja tief geht. Und dann mit meinen internationalen Erfahrungen hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht helfen könnte. Und dann habe ich das gemacht. Das war eine intensive, gute Erfahrung. Am Ende weiß ich, dass ich das nicht immer machen könnte.
Aber das klingt ja ganz interessant, so als ob es da so Querbezüge zwischen Theater und Holzbau gäbe.
Ja.
Was die Unternehmensleitung.
Ja, tatsächlich. Und was eigentlich das Kreativste ist, was wir gemeinsam gemacht haben. Am Anfang haben wir vor allem geredet, mein Bruder und ich. Da war ich noch nicht angestellt oder so. Und sind auf die Idee gekommen, ein ökologisches Tiny-Mobil zu entwickeln.
Das ist gerade sehr angesagt, ne?
Richtig. Und ich habe ganz stark auf diese Ökoschiene gedrängt, auch mit ein bisschen Widerstand bei anderen Leuten. Und ich denke, das ist jetzt fertig und kommt in den Markt. Und ich hoffe, dass mein Bruder große Geschäfte damit macht.
Das heißt, es ist nicht eine Immobilie, sondern ist eine Mobilie.
Im Grunde.
Es ist so ein Wohnwagen.
Ja, aber der fährt nicht viel. Also man stellt den irgendwo hin und dann bleibt er da ein paar Monate. Und man kann den fahren, aber nur mit 40 oder 45 km/h. Das ist im Grunde dieses Minimalism. Also so das Nötigste, auf kleinstem Raum zu wohnen. Leute, die sagen, ich habe in meinem ganzen Leben zu viel gehabt, jetzt möchte ich es einfach haben.
Und jetzt haben Sie ein bisschen Werbung gemacht dafür sogar. Ja. Und jetzt machen wir Werbepause und spielen die erste Musik.
Ah, schön.
Sie haben unter anderem mitgebracht eine Musik von Mendelssohn Bartholdy. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Passt perfekt, finde ich, in die Weihnachtszeit, obwohl es eigentlich keine Weihnachtsmusik ist, so jetzt wie das Weihnachtsoratorium. Ne?
Es ist im Grunde das schönste Schutzengellied, was es gibt.
Wollen Sie noch mehr dazu sagen? Oder sollen wir das
verschieben wir auf hinterher.
Ja, okay. denn er hat seinen Engeln befohlen, über dir gesungen vom Thomaner Chor Leipzig und gewünscht vom Schauspieler und Regisseur Bernhard Stengele, der heute zu Gast ist in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das ist ja ein ganz bekanntes, beliebtes Chorwerk mit auch einer unglaublich starken Wirkung. Gänsehaut kriege ich da. Löst es bei Ihnen Erinnerungen aus an früher?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich kam ja aus einem Haushalt, wo ungefähr 15 Personen rumrannten in einem chaotischen Haus, das nie fertig gebaut wurde.
15?
Und 15, also da war noch eine zweite Familie dabei, also die Familie der Schwester meines Vaters und beide hatten 5 Kinder und der Geselle und der Lehrling waren beim Essen dabei und meine Großmutter hat gekocht und also es war ein Chaos wirklich. Und ich ganz katholisch, enthusiastisch, ich wollte unbedingt Pfarrer werden und ging dann auf ein Jungeninternat und dann kam ich da in diesen Chor, in diesen unglaublichen Chor. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal dort war und die haben sich eingesungen, das waren vielleicht so, ich schätze, 50 Knaben und auch Männer, also normaler Chor da. Als sie sich eingesungen haben, habe ich sofort angefangen zu heulen, weil ich sowas noch nie gehört hatte und dann wurde meine Stimme getestet und ich hatte als Junge eine tiefe Altstimme, wohl eine ziemlich tiefe jedenfalls, haben alle applaudiert und geklatscht und ich habe geheult und der Chorleiter hat mich in den Arm genommen und so. Also,
und wie alt waren Sie da?
10. Und das war das erste Chorwerk, wo ich dann mitgesungen habe.
Okay, das ist natürlich sehr prägend. Wie hieß Ihr Chor?
Das war der Schulchor, einfach der Schulchor von Illertissen, Internat der Schulbrüder in Illertissen und mit dem sagenhaften Chorleiter Roman Winter, der dann früh gestorben ist.
Also ich muss an dieser Stelle mal kurz zitieren, was Sie mir zu diesem Stück aufgeschrieben haben, so als Notiz. Kontext, Internat, Knabenchor war für mich eine mächtige neue Erfahrung. Der Leiter war ein opiumsüchtiger, pädophiler, genialischer Musiker, der großen Einfluss auf mich hatte. So haben Sie das mir aufgeschrieben.
So ist es auch. Genau so.
Also da kann man jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber reden, über jeden einzelnen Begriff.
Richtig, also tatsächlich war er opiumsüchtig. Das wusste ich natürlich nicht. Das wurde hinter vorgehaltener Hand, haben wahrscheinlich Leute das gewusst, ich wusste es nicht. Er war sicher pädophil. Er hat mir nie so etwas getan, als dass es mir hätte Schaden zufügen können. Ich habe erst später begriffen, dass er uns im Grunde missbraucht hat, aber da ist der Begriff missbraucht, muss man da genauer anschauen. Also er hatte Möglichkeiten zu seiner sexuellen Befriedigung zu finden, die uns nicht wirklich geschadet hat. Und zwar, wenn ich es kurz, es ist lange her, er hatte einfach so ein Brett und hat immer Zwerchfellmuskelübungen gemacht. Das heißt, er hat sich dieses Brett über den Körper gelegt und hat immer gesagt, ihr müsst da draufspringen, damit meine Muskulatur gestärkt wird. Und das war wohl seine Möglichkeit, Befriedigung zu finden. Und wir fanden das auch fast lustig. Also so. Später habe ich das dann alles erst in den Kontext gekriegt.
Ja, das ist komisch.
Seine Sucht wurde dann größer und immer größer und dann driftet er ganz ab. Da habe ich ihn dann noch ein Stück weit begleitet, weil er mir wirklich viel bedeutet hat, weil er hat mir die Musik gebracht, das muss ich wirklich sagen.
Ist dem irgendwas passiert? Also mit dieser pädophilen Neigung?
Nicht, dass ich wüsste. Also er war dann selber verwundert. Er hat dann irgendwie mal gesagt, dann kündige ich eben. Und dann haben die ganz schnell seine Kündigung angenommen und er hat nie mehr eine Stelle gefunden. Und dann driftete er weiter ab in die Opiumsucht. Für mich haben sich damals ein paar Sachen schon geklärt. Zum Beispiel, dass ich begriffen habe, dass wenn einer Opium bekommt vom Arzt, weil das hatte er, hatte irgendwie Verbindungen. Er hat immer Medikamente gekriegt, Opiummedikamente. Das heißt, er konnte ganz, ganz lange mit seiner Sucht ein vergleichsweise normales Leben führen. Deshalb habe ich das verstanden, dass das vielleicht sinnvoll ist, dass man mit Heroinsüchtigen oder so vielleicht ein bisschen anders umgehen sollte, als man es hier tut.
Wie lange waren Sie in diesem Internat?
4 Jahre.
4 Jahre. Und im Laufe dieser 4 Jahre ist dann Ihr starker katholischer Glaube, hat dann Risse bekommen, oder?
Wahnsinnige Risse.
Warum?
Also es gibt ganz viele Gründe, aber im Grunde ist es das simple Ding, dass die katholische Kirche von mir verlangt hat, dass ich meinen eigenen Verstand beleidige. Die Jungfrauengeburt von Maria. Und dann lernt man im Lateinunterricht Augustus, der aus der Jungfrau Geborene. Augustus wohlgemerkt. Und ich frage, was ist denn das mit dem Augustus? Das ist ja wie bei Jesus. Und dann sagen die, naja, das war ein Sprachbild, das man damals benutzt hat für besondere Leute. Dass die eben mit Göttern im Spiel sind, um sie groß zu machen. Und Augustus war vor Jesus. Und dann ist dieselbe Formulierung in der Bibel. Und dann sagt man, nein, die Jungfrauengeburt ist ein Dogma. Wenn du das nicht glaubst, dann bist du kein Katholik. Und dann habe ich gedacht, gut, dann
nicht.
Wohl kein Katholik mehr. aber auch die Pubertät mit ihren sexuellen Drängungen und so weiter und so fort. Also es wurde dann immer komplizierter und dann dachte ich, ich muss da weg.
So, und wenn Sie sagen, mit 10 sind Sie da rein, mit 14 dann wieder raus, sind Sie an Gymnasium zurückgegangen in Ihrem Heimatort? Oder?
In der Nähe von meinem Heimatort. Mhm. Wangen im Allgäu ist 15 Kilometer von Kislik, hat ein Gymnasium.
Und dann kam das mit dem Theater, ja?
Ja, dann hat irgendjemand eine Anzeige in die Zeitung getan, suchen Mitspieler für ernsthaftes Theater. Weil es gibt ja so Bauerntheater, wir haben uns gemeldet, ich habe mich gemeldet mit einem Freund zusammen. Und dann ist etwas, also im Internat schon, ich habe Puppentheater gemacht im Internat, ich habe die Oper kennengelernt als Marionettenspieler, Hänsel und Gretel und die Zauberflöte, 100-mal die Zauberflöte gehört. Also so, es gab, und beim Weihnachtsspiel war ich immer vorne mit dabei, schon im Kindergarten. Und dann fing ich also an, so mit dieser Laienband da irgendwie Theater zu machen. Und dann ist etwas passiert, das ich eigentlich sonst nur aus der Verliebtheit kenne, nämlich wir hatten Mittwochabends Probe und am Donnerstag schon hatte ich Sehnsucht, wann denn wieder Mittwoch ist. Und ich war ein ganz guter Sportler, aber ich habe niemals diese drängende Sehnsucht gehabt. Ich hätte niemals um nichts in der Welt eine Theaterprobe drangegeben wegen irgendwas anderem. Das war ganz stark. Ich kam aber überhaupt nicht auf die Idee, dass das ein Beruf sein könnte. Schlichtweg die Idee nicht gehabt. Bis ein Freund zu mir dann gesagt hat, du, da kann man sich ausbilden und so, da gibt es Hochschulen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das ein, zwei Mal versucht. Das ist dann zu meinem völligen Erstaunen nicht sofort was geworden. Das war ich nicht gewohnt, dass nicht alles sofort funktioniert. Und dann bin ich einen ganz anderen Weg gegangen.
Dann sind Sie einen anderen Weg gegangen. Ich dachte, Sie sind schon diesen Weg gegangen, nur nicht in Deutschland, sondern Sie haben eine Ausbildung in Paris gemacht.
So war es dann auch, genau. Also ich habe dann Workshops gemacht hier in Berlin im Theaterhaus, so hieß es damals, einen Workshop gemacht bei Monika Pagneux, die Körperarbeitslehrerin war bei Peter Brook, einem der Götter des Theaters. Und bei dem Workshop hat sie gesagt, Mensch, was machst denn du jetzt, wenn der Workshop zu Ende ist? Und ich habe sie so angeguckt und habe gesagt, ich könnte eigentlich nach Paris kommen. Sagt sie, komm, ich mache dir einen Platz frei. Die war von meinem Talent überzeugt und dann bin ich nach Paris gegangen.
Aha. War das dann in Paris eine andere Ausbildung, als man die so in Deutschland hat?
Das ganz voll, also diese Schule, die auf Le Coq fußt, ist vollständig anders als das deutsche Ausbildungssystem. Das wird nach Modulen gearbeitet, nach Genre. Also da gibt es Tragödie, Masque Neutre, Buffon, Clown. Das sind immer so vier intensive Wochen, wo an einem ganz bestimmten Thema gearbeitet wird. Es geht los mit Le Jeu, mit das Spiel. Das heißt, es wird vor allem gespielt, es wird immer improvisiert. Also es gibt überhaupt gar keine Rollenarbeit, wie die hier bei uns üblich ist. Und das ganz Besondere und für mich prägende an der Schule war, dass sie vollständig international war. Und das hatte ich mir immer erträumt, das Theater, die Welt. Also wir waren, ich weiß nicht, da waren wir in einem Kurs vielleicht 15 bis 20 Leute und bestimmt 10 bis 15 Nationen aus der ganzen Welt.
Kam denn da schon auch so dieser Bezug nach Westafrika, wenn ich jetzt so an die französische Sprache denke?
Überhaupt nicht. Aber das hat natürlich später, hat das dann genutzt. Aber was da kam, ist, dass ich andere Formen des Theaters kennenlernte, nämlich dieses, dass Theater in verschiedenen Ländern komplett anders stattfindet und auch einen komplett anderen Stellenwert hat und andere Funktionen. Das habe ich damals schon begriffen.
Was haben Sie denn so für ein Verhältnis zur Provinz oder sagen wir mal zur Großstadt? Weil das war ja damals der Schritt von der Kleinstadt im Allgäu in die Hauptstadt.
Nach Paris, ja, ja. Also in Paris habe ich mich tatsächlich sehr wohl gefühlt, habe dann gemerkt, dass es zum Beispiel besser ist für einen Deutschen, wenn er sich mit Marokkanern zum Beispiel befreundet oder mit Afrikanern, also oder verschiedenen Ländern aus Afrika befreundet, weil der Pariser oder die Pariser damals jedenfalls extrem arrogant waren für alle, die nicht perfekt ihre Sprache sprechen. Ich sprach das ganz gut, man könnte sagen fließend, aber natürlich mit starkem Akzent, mir fehlten Worte, da konnte man keine Punkte machen. Aber mit den Migranten dort war das natürlich überhaupt gar kein Problem. Ich habe eine erste intensive Erfahrung gemacht mit Muslimen, nämlich ich hatte wenig Geld oder kein Geld. Ich hatte eine Flasche Rotwein und Hunger. Dann bin ich an so einem Stand, so ein Couscous und habe gesagt, ich würde ja gerne was essen, aber ich habe kein Geld, aber ich habe eine Flasche Wein. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du weißt, dass ich Muslime bin. Dann sage ich, ja, das habe ich mir schon gedacht. So genau weiß ich es zwar nicht, aber ich denke mir so. Und dann sagt er, ja, weißt du, was das bedeutet? Dann sage ich, nee, das heißt, du musst mit mir in die Küche kommen. Dann bin ich mit dem in die Küche, er hat den Wein getrunken und ich habe das Couscous gekriegt, weil vorne konnte er das natürlich ja nicht machen.
So, das waren Ihre Jahre in Paris und dann sind Sie aber in Deutschland dann doch wieder an Theater auch zurückgekehrt?
Es ging zuerst los in der Theaterwerkstatt Hannover. Das war ein freies Kinder- und Jugendtheater. Das war auch die Zeit der freien Kinder- und Jugendtheater, also wo das so stark innovativen Charakter auch hatte. Die Literatur, die viel aus Schweden, Dänemark und so weiter kam.
Also wir reden so von den Ende 80er Jahren, oder?
Anfang der 90er, Anfang Ende der 80er, 90er. Genau. 89 war ich in Paris gewesen, ja. Genau. Dort war ich dann zuerst. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, an ein Tanztheater, das Coronel. Die Leiterin damals hieß Judith Kuckart, die auch bei Zwischentöne irgendwie jetzt gerade interviewt wird, wie ich weiß. Und habe also Tanztheater gemacht und hier kennengelernt. Und dann zum Tourneetheater, das ging damals vom Hamburger Schauspielhaus aus, Reinecke Fuchs. Und dann mein Erstengagement an einem ordentlich subventionierten Theater, nämlich in Konstanz.
In Konstanz.
Mhm, genau.
Ja. Und was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also haben Sie sich denn da wohlgefühlt in Konstanz zum Beispiel oder auch später in Saarbrücken oder in Würzburg an diesen Theatern, von denen man einfach nicht so viel hört?
Ja.
Also vielleicht ist es ja auch gar nicht wichtig, dass man außerhalb einer Stadt von einem Theater viel hört. Ein Theater ist ja für die Stadt da.
Ach so, jetzt von wegen Provinz und so weiter. Ja. Also das war damals für mich gar kein Gedanke. Und ich habe dann später einen sehr dezidierten Gedanken zu Provinz gefasst. Der mag da entstanden sein, den hatte ich aber noch nicht. Für mich war es erstmal toll und wichtig, an ein hochsubventioniertes Theater zu gehen, weil ich aus der freien Szene halt, war damals so eine ziemlich Konkurrenz immer, ja, das sind die vom Stadttheater, die sind ein bisschen blöde, weil die machen ja nur, was man ihnen sagt und so. Auf der anderen Seite hat man auch ein bisschen neidisch darauf geschielt. Und dann war ich eben dort und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Spielweise umstellen musste. Nämlich man muss erstmal ein bisschen mehr drum kämpfen, dass man eine Position hat vor, auf und hinter der Bühne. Also so, das ist ganz wichtig. Also Ellbogen, das war im freien Theater in meiner Zeit jedenfalls nicht so wichtig. Das habe ich dann gelernt. Und konnte dort meine erste, also konnte mich nur aufs Theaterspielen konzentrieren und musste nicht noch nachts mit klammen Fingern Plakate kleben.
Okay, also war eine harte Zeit.
Ja, es war es war ganz wichtig. Ich weiß noch, als zum ersten Mal eine Kollegin zu mir gesagt hat, da haben wir Black Rider gespielt und ich den Pegleg, das ist so die wilde, geile Rolle in dem Stück. Und sie hat dann zu mir gesagt, du bist eine ganz schöne Rampensau. Und dann habe ich gedacht, gut, geschafft.
Ja, das will man hören als Schauspieler.
Ja, irgendwann muss man mal irgendwie da vorwärts kommen.
Herr Stengele, wir können an dieser Stelle vielleicht die nächste Musik spielen, und zwar Samba Gay, Libato Jola.
Jola ist ein Volksstamm in Westafrika.
Und das ist ein Lied über die Reise der Toten, das auch einen Kontext hat, nämlich das Ereignis dieses Schiffsunglücks vor dem Senegal. Über 1800 Leute ums Leben gekommen sind.
Genau, und ganz, ganz viele Studenten der Casamance drauf waren. Die Casamance ist der Ort, wo ich immer wieder im Senegal bin. Und es gibt im Grunde in der Casamance niemanden, der dort nicht einen Verwandten oder eine Verwandte verloren hat. Also bis heute ist das sehr traumatisch für die Leute dort.
Was hat das mit Ihnen zu tun?
2002 war dieses Unglück und der Musiker, der das Lied singt und auch der, der da trommelt, die haben da Verwandte verloren und die habe ich da kennengelernt, nämlich 2003, ein Jahr danach, als das Lied gerade aufgenommen wurde. Und der Sänger Samba ist ganz kurz darauf gestorben und ich habe ihn sozusagen in seinen letzten Monaten kennengelernt und gleichzeitig waren meine beiden Eltern gestorben. Das heißt, der Tod spielte zu diesem Zeitpunkt eine enorme Rolle in meinem Leben. Und der Umgang mit dem Tod und deshalb berührt mich dieses Lied besonders, weil es eben die Reise der Toten auch im allegorischen Sinne beschreibt.
Libato de Jola. Gewünscht von Bernhard Stengele, meinem Gast heute in den Zwischentönen. Nach den Nachrichten geht es natürlich weiter. Dann sprechen wir, Herr Stengele, über Ihre Zeit in Altenburg. Jetzt aber erstmal Samba Gay.
Belarina la ronca Ina tankili Kunyeko Kunyale kuketa panka soto Yola le yelmata Usuto Bilante malano masino no Nte manjinko no
Und in den Zwischentönen ist heute Bernhard Stengele zu Gast, der Mann, der 5 Jahre Theaterdirektor in Altenburg in Thüringen war, dort die weite Welt auf die Bühne brachte, ebenso wie regionale Themen, Menschen anderer Hautfarbe ins Ensemble holte, die sich aber nicht alle wohl gefühlt haben in der Stadt. Ein sehr spezielles Kapitel auch, kann man sagen, der Flüchtlingsbewegungen 2015, über das wir gleich nach der Musik sprechen werden. Und diese Musik heißt La Patrie Ou la Mort von Avadi featuring Smokey. Das ist Rap aus Burkina Faso über Thomas Sankara. Sankara, ne?
Mhm.
Über Thomas Sankara, in den 80er Jahren sehr fortschrittlicher Präsident, der dann auch 1987 ermordet wurde. Und wir hören erstmal.
Nous sommes des révolutionnaires.
Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple.
Faire du Burkina combattant, on le chantera.
Le gouvernement est là pour servir. Et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou l'escroquerie.
La Patrie ou la Mort von Avadi featuring Smokey, gewünscht vom Schauspieler und Regisseur Bernhard Stengele hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir wollten über Altenburg sprechen und die Musik hat ja auch irgendwie mit ihrer Arbeit dort, mit ihrer Theaterzeit dort zu tun. Aber vielleicht vorher noch mal ein Wort zu diesem Thomas Sankara, von dem die meisten von uns viel zu wenig wissen. Das war ja ein Revolutionär, kann man sagen.
Ein Revolutionär, der in Burkina Faso, damals hieß es noch Haute Volta, bis heute einen wahnsinnigen Einfluss hat. Und zwar hat er ein paar Dinge getan, da habe ich gelernt, was es zum Beispiel bedeutet, Symbol in der Politik. Er hat alle Autos abgeschafft für die Regierung, alle mussten R5 fahren, weil das war das billigste Auto, das es da zu kaufen gab. Er ist nur R5 gefahren, meistens ist er mit dem Fahrrad gefahren. Seine Cousine, glaube ich, wollte in Paris studieren und er hat es ihr glatt untersagt. Er hat gesagt, du bist die Cousine des Präsidenten, du studierst in Ouagadougou. Und bis heute erzählen Leute diese Geschichte, also wie gerecht er war und wie er sich für die einfachen Leute eingesetzt hat und dass er nicht korrumpierbar war. Und er wurde ermordet.
Er hat das Land ja auch umbenannt, ne?
Umbenannt, genau. Also aus Haute Volta wurde Burkina Faso. Das ist zusammengesetzt aus 2 Sprachen, die dort sind. Und zwar heißt das Land der aufrechten Menschen. Und wenn man in eine aggressive Situation kommt in dem Land, was gar nicht häufig ist, aber dann ist sofort immer, nein, wir streiten uns nicht, wir denken an Thomas Sankara. Ah, also er ist bis heute wahnsinnig präsent, auch in seiner Friedfertigkeit. Jeder Taxifahrer, alle beziehen sich auf Thomas Sankara.
Und dann springen wir mal von den 80er Jahren in die 10er Jahre. Ich glaube 2011 so um den Dreh waren Sie dort. Was hatte dieses Lied, was wir gerade eben gehört haben, mit Ihrem Theaterprojekt dort zu tun?
Ich habe mehrere Projekte da gemacht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also Sankara war in aller Munde. Und wir haben dann 2014, das war in Altenburg, die 2. Produktion mit dem Sito-Theater gemacht, als es um die sogenannte Flüchtlingskrise ging. Da gab es einen Ausschnitt, den wir auch eingespielt haben, als Sarkozy den sagenhaften Satz gesagt hat, dass der afrikanische Mensch noch nichts zur menschlichen Geschichte beigetragen hat und er soll jetzt damit anfangen. Was ein solcher Skandal war, logischerweise für alle Afrikaner. Und dem gegenüber haben wir dann dieses Lied in dem Stück benutzt, um diesen Stolz und diese Selbstständigkeit einfach zu betonen. Und es war eine sehr, sehr intensive Szene in dem Moment.
Also. Und das Stück war die Schutzlosen, frei nach dem Aeschylus-Drama, was ja in der Zeit oder sage ich mal in den letzten Jahren echt wieder öfter auf die Bühnen gekommen ist, weil es anscheinend sehr, sehr, sehr gut zu unserer Zeit passt.
Ja, also das ist einfach, weil im alten Griechenland das Thema Asyl in den Stücken eben schon behandelt worden ist und es ein Grundrecht gab eben damals auch auf Asyl, schon bei den alten Griechen. Wir haben es aber nicht die Schutzflehenden, wie es gemeinhin genannt wird, genannt, sondern die Schutzlosen. Weil das, was ich da erlebt habe, ist eben, dass der Schutz einfach komplett aufgehört hat. Wir waren zu Recherchezwecken dann auch auf Lampedusa und das war so schrecklich, was ich da erlebt habe. Ausgehend eigentlich von einem Gedanken, den das Sito-Theater damals formuliert hat. Die wollten nicht unbedingt ein Stück machen über eine Flüchtlingskrise, sondern Les Serons Morts ist ja der zweite Titel, das heißt die Tote ohne Wert. Weil sie sagen, es ist unglaublich, wenn irgendjemand aus dem Westen umkommt oder auch nur sich ein Bein bricht, berichten alle davon. Und wir haben die größte Mühe, die Identität unserer Toten festzustellen und Hilfe zu finden bei den Behörden. Und was ich lernen musste und was scheinbar aber wirklich so ist, es ist für Hinterbliebene wahnsinnig wichtig, dass man die Identität der Toten klärt und ihnen die Todesnachricht sozusagen offiziell überbringt. Und sie haben gesagt, darüber wollen wir ein Stück machen und ich habe das dann erweitert um das Thema Flucht übers Mittelmeer.
Genau, und jetzt müssen wir nochmal klären, Sie und wir, wer das ist. Also Sie waren dann Theaterdirektor schon in Altenburg. Mhm. Sie hatten da schon ein Ensemble um sich geschart, mhm. was international war. Ja. Und Sie haben diese Koproduktion mit Burkina Faso
Richtig,
gemacht.
Also das war so eine Besonderheit meiner Arbeit, nämlich dass wir hälftig, das heißt das halbe Ensemble haben wir rekrutiert dann beim Sito-Theater in Ouagadougou und die andere Hälfte war von uns. Und wir haben gemeinsam dieses Stück entwickelt und haben es auch im Grunde in derselben Fassung sowohl in Altenburg dann gespielt, als auch eben am Sito-Theater in Ouagadougou, also an diesen beiden Orten. Nachdem ich der Regisseur war, war klar, dass wir einen einheimischen Autor haben, also dass wir alles versuchen, hälftig zu machen.
Als was betrachten Sie denn Theater? Also ist das dann auch ein politischer Akt?
Mit dem politischen Aspekt ist es so, dass es meiner Meinung nach immer dringender geworden ist. Also wir hatten so um die Jahrtausendwende einfach ein Theater, nach meiner Meinung, das sich nur noch selbst bespiegelt hat. Sind wir nun postmodern, postdramatisch, machen wir es wie Castorf oder machen wir es eher wie der oder wie Gosch oder was weiß ich. Und selbstreferenziell, im Grunde haben wir uns immer über uns selbst unterhalten. Da war eben meine erste Erfahrung, das war in Burkina Faso, dass Theater eine ungeheuer vitale Funktion hat, 85% Analphabeten dort, Genitalverstümmelung bei Frauen kann im Grunde nur bespielt werden vom Theater, weil es gibt keine Zeitung, die Leute können nicht lesen und auf einmal denkst du, das mag man bei uns fast agitprop finden oder ein bisschen die Nase drüber rümpfen, aber es hat eine ganz wichtige politische Bedeutung, AIDS. Solche Themen werden dann auf dem Theater verhandelt. Das war das eine, wo ich dachte, da scheiße ich doch drauf, wie man das ästhetisch findet. Es ist einfach wahnsinnig wichtig. Und die zweite Sache, die für mich fast amüsant war, ist, und es gibt auch nicht die wirkliche, echte, wahrhaftige Spielweise. Also wir haben uns jetzt hier immer so an so einen Fernsehrealismus irgendwie gewöhnt und meinen, das wäre echt. Also wenn ein Schauspieler so spielt, dann spielt er echt glaubhaft. Aber ehrlich gesagt, wenn Mütter ihre Kinder stillen, wenn da das Handy losgeht, wenn da der Verkehr tobt, dann sprichst du automatisch lauter. Du bewegst deine Arme mehr, einfach der Situation angemessen. Das heißt, bei uns schließt sich die Tür, alles ist still, dann kann man klein und fein spielen und das ist richtig. Aber lebendig und groß und mit Gesten zu spielen, ist nicht falsch. Das habe ich da gelernt, das hat mich befreit.
Das ist das Theater, das Sie dort kennengelernt haben. Ja, genau. Ja, ein Theater, was dann auch draußen passiert?
Ja, nur draußen. Also am Sito-Theater ist es so, das liegt direkt neben dem Fußballstadion. Und also 100 Meter oder 200 Meter Luftlinie und immer, wenn irgendwie Training ist oder irgendwie sowas, dann geht das Licht aus, weil dann sind die Kraftwerke überfordert. Das heißt, mitten in der Vorstellung hast du auf einmal kein Licht mehr oder so. Und es sind nur ein paar Funzeln und so. Also unsere Theaterbeleuchtung ist komplett anders.
Okay, was ich jetzt nochmal interessant fand, dass Sie gesagt haben, welche Themen da quasi auf die Bühne kommen, nämlich gesellschaftliche Themen. Und so kann man dann auch erklären, dass Sie sich diesem Thema der Flucht auch gewidmet haben. Ja, weil das wäre ja nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Themen wurden ja an mich herangetragen. Also, und die gesellschaftskritischen Themen spielen da eine große Rolle. Ich habe auch festgestellt, dass es sinnvoll ist und hilfreich ist, wenn die Ouagalais, also die Künstler aus Ouagadougou, wenn die zum Beispiel in ihrer Muttersprache sprechen, Moré, dann verändert sich sofort die Situation. Das Französische ist nicht sehr geliebt. Das ist eine Kolonialsprache trotz allem. Es ist die offizielle Sprache. die Amtssprache. Aber es passiert sofort, es geht sofort ein Ruck irgendwie durch die Leute, wenn Wagale gesprochen wird eben, Moray gesprochen wird. Und das war für mich auch nochmal interessant zu erleben, welche Bedeutung hat Sprache, was löst es aus an Emotionen, wenn du die Sprache nicht magst und so weiter. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt da.
Und wenn wir dann nochmal zurückgehen nach Altenburg, sowas wird dann normalerweise mit Übertiteln im Theater gemacht. Oder in welcher Sprache wurde dieses Stück dann auf die Bühne gebracht?
Ja, wir haben also, und das habe ich bei all meinen internationalen Produktionen so gemacht, in allen Sprachen gesprochen. Also in Deutsch dann, auf Französisch und dann auch Teile auf Moray. Bei den späteren Produktionen kam Englisch, Hebräisch und Arabisch dazu. Und das hat ohne Und wir haben nie Übertitel benutzt, niemals. Und es hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben dann für das jeweilige Land die Gewichtung ein bisschen verschoben. Also ich war einfach auch mit so tollen Künstlern und Schauspielerinnen zusammen da, weil die haben auch ganze Monologe auf Altgriechisch gelernt, zum Beispiel für die Troerinnen oder so. Oder eben auch ganze Monologe in Moray, was wirklich eine sagenhafte Herausforderung ist für einen Mitteleuropäer, der diese Sprache überhaupt keinen Zusammenhang hat und so. Und umgekehrt auch, also haben auch die Burkinabé haben dann auch entsprechend deutsche Sätze gelernt. Nicht so viele, aber zum Beispiel eine hat gelernt, wir schaffen das.
Sie haben jetzt gerade diese Merkel-Bewegung.
Ja, genau, die stand da, hatte eine gelbe Perücke auf und so einen roten Blazer. Und da hinten tobte irgendwie, war es schrecklich auf der Bühne. Und sie stand immer nur da vorne und hat immer nur gesagt, wir schaffen das.
Ja, es ist ja interessant, dass Sie das alles in Altenburg veranstaltet haben, in einem kleinen Theater und sozusagen die weite Welt da hingeholt haben, was man wahrscheinlich erstmal nicht so erwarten würde. War das denn so ein Ort, der, weil er so unbeachtet ist, dieses Theater möglicherweise auch alle Freiheiten lässt? Also etwas, wo man einfach machen kann, was man will?
Das war in Altenburg insofern besonders, weil das Mutterhaus steht in Gera, da sitzt die Oper, da sitzt die Verwaltung, das Ballett und das Orchester und alles, alles, alles. Und wir waren mit dem Schauspiel ganz alleine in einem runtergekommenen, herrlichen Theater in Altenburg und keiner hat sich um uns gekümmert, weil die Infrastruktur so schwach war. Deshalb haben wir da wirklich wahnsinnig viel Freiheit genommen.
Sind Sie deshalb auch dorthin?
Das habe ich gehofft, dass es so sein kann. Als ich das Theater gesehen habe, die Struktur gesehen habe, habe ich gedacht, da können wir eigentlich wie auf so einer Insel, wie Eugenio Barba das zum Beispiel gemacht hat im Odin-Theatret in Holstebro oder Krotowski gearbeitet hat oder auch der Peter Brook im Bouffe du Nord in Paris. Nämlich wir als Truppe sind dort. Und da in dieser Stadt ehrlich gesagt sonst nicht so viel los ist, was manchmal auch bedrückend ist, ganz klar. Aber gibt es uns auch die Chance, wirklich uns miteinander auseinanderzusetzen und diese Themen wirklich zu beackern, was uns interessiert? Das war eine Freiheit, das muss ich wirklich sagen.
Sie waren da 2012 bis 2017, 5 Jahre. Wenn man da so kommt von außen, haben Sie sich wahrscheinlich auch überlegt, wie man da erstmal so das Publikum ins Theater holt?
Ja, genau. Die Situation war nicht leicht. Es standen 200 Kündigungen an insgesamt. Also existiert das Theater weiter, wird das Schauspiel abgewickelt. Also in die Situation kam ich hinein. Und dann ist es mir gelungen, weil ich einen Stoff gefunden habe, der ganz interessant war und sehr, sehr berührend. Nämlich an einem Gymnasium dort in Altenburg, damals Karl-Marx-Oberschule, jetzt Friedrich-Gymnasium, gab es Schüler, die politisch aktiv waren, 49-50. Die haben eine Rede von Wilhelm Pieck zu Ehren Stalins, der 70 wurde, haben die mit einem Störsender unterbrochen und Texte dazwischen gesprochen. Das war natürlich hochgeheim. Es waren insgesamt 15 Leute in dieser Gruppe, also da waren Schüler dabei, ein paar Lehrer und noch welche von außerhalb. Und die hatten davor schon mit Flugblättern gearbeitet, das war gefährlich. Und dann flogen die auf und 5 von diesen Schülern wurden in Moskau hingerichtet. Und die anderen wurden zu Strafen nach Sibirien verurteilt, die dann aber im Zuge von Chruschtschow nicht die ganze Strafe abbüßen mussten. Aber diese Geschichte, die dachte ich, ist wahnsinnig bekannt in Deutschland, nur ich kenne sie nicht und dort auch. Dann habe ich mitgekriegt, dass es niemals ein Theaterstück darüber gab. Ich glaube, es gibt nur so ein Jugendbuch, was die Hinterbliebenen wirklich, wirklich sehr geärgert hat, weil man so getan hat, als ob das ein Jugendstreich war. Das waren sehr bewusste Leute, die sich eindeutig auf die Weiße Rose bezogen haben und die mit ihrem Leben gebüßt haben dafür, dass sie mit der DDR-Verfassung, die gerade druckfrisch war, in der Hand gesagt haben, in unserer Verfassung steht, dass wir unsere Meinung sagen dürfen. Wir dürfen es nicht. Also sie haben wirklich einen ganz starken politischen Impetus gehabt. Darüber haben wir das Stück gemacht. Wir haben mit zwei der Überlebenden, die haben mitgewirkt an diesem Stück und das hat die ganze Stadt zum Vibrieren gebracht. Das war wirklich, die Vorstellungen waren ausverkauft und damit haben wir uns wirklich ins Herz der Leute gespielt. Aber auch mich hat diese Geschichte sehr berührt. Mhm.
Okay, und dann gab es ja andere Inszenierungen, da haben sie sich nicht so ins Herz gespielt. Aber der Weg dahin würde mich mal interessieren. Also gibt es sowas wie ein Kalkül oder sowas wie ein Gedanken, so okay, jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie und jetzt können wir sie mal fordern. Natürlich. Mit einem anderen Stoff.
Genau so ist es. Es ist ganz normal. Du kannst immer mehr wagen, wenn dein Gegenüber dir mehr vertraut. Du kannst sagen, guck mal, wir haben euch bisher nicht enttäuscht. Wir machen dieses Theater für euch. Und was das Publikum anbelangt, habe ich damit, natürlich gibt es immer mal Einbrüche, weil das eine nicht so gut gelingt oder nicht so ankommt oder was weiß ich, aber ganz grundsätzlich nur positive Erfahrungen gemacht. Wir haben die Auslastung immer weiter gesteigert, ohne, was man ja sonst immer gesagt kriegt, weil so, als ich angefangen habe, hat einer der wichtigen Schauspieler, die dann weggegangen sind, zu mir gesagt, du darfst hier kein politisches Theater machen, das wird nicht funktionieren. Und das Gegenteil war der Fall, es hat funktioniert.
An der Stelle Musik, und zwar House of Sand von Mohammad Kundas, das ja auch im Zusammenhang mit politischem Theater steht, was Sie gemacht haben.
Stimmt, das war diese Recherchearbeit über jüdisches Leben in Altenburg, was wir zusammen mit Palästinensern und Juden erstellt haben. Und er war der Komponist und Theaterleiter des Al-Saraya-Theater in Tel Aviv.
Okay, und jetzt hören wir das mal. House of Sand heißt dieses Stück von Mohammad Kundas, einem arabischen Musiker in Jaffa, der mit Bernhard Stengele zusammengearbeitet hat. Bernhard Stengele, Theatermann, Regisseur, Schauspieler und heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. House of Sand, kam dieses Stück dann auch in Ihrem Theaterstück Kohn Buki Levi drin vor?
Ja, das hatten wir auch eingebaut, genau.
Okay, und dieses Stück war das letzte, das Sie in Altenburg inszeniert haben, 2017. Und worüber wir gar nicht gesprochen haben und jetzt noch sprechen müssen, ist die Zwischenzeit, nämlich die Zeit zwischen der Inszenierung der Schutzlosen und diesem Ende dann 2017, denn ich habe so das Gefühl, dass sich da fast auch so ein bisschen wie unter Mikroskop die Veränderung der Stimmungslage in Deutschland abzeichnet, in dem, was Sie in Altenburg erlebt haben.
Das mag sein, also ich habe es ja dort erlebt und das war wirklich verblüffend. Als wir anfingen mit westafrikanischen Schauspielern zu arbeiten, war das, das mag man finden, wie man will, erstmal ein bisschen aufregend und exotisch. Und es war ganz viel Zugewandtheit in diesen ersten 2 Jahren, 3 Jahren. Und dann, als das mit der sogenannten Flüchtlingskrise dringender wurde, wurde die Stimmung, fing immer mehr an zu kippen.
Sommer 2015 war ja so.
Genau, und es fing aber 2014 fing es an. Da haben wir auch recherchiert. Jedenfalls fing dann etwas an.
Welgo ist der Schauspieler, der später dann auch den Hauptmann von Köpenick gespielt hat.
Richtig, der hat mir immer erzählt, es gibt so einzelne Straßen, da kann ich nicht hingehen. So, als wenn er seine Freundin vom Bahnhof abholen wollte, das hat er am Anfang gemacht, das hat er später bleiben lassen, weil er sagte, die kommt sicherer nach Hause, wenn ich sie nicht abhole.
Also es ein gibt Schwarzafrikaner, der in Altenburg engagiert
richtig,
war.
Genau. Und dann fingen so Dammbrüche, ging da los. Also das heißt, dass egal wo er war oder wo die Kollegen waren, sie wurden überall angepöbelt. Eine schwarze Frau konnte überhaupt nicht mehr über die Straße gehen. Das war wahnsinnig. Also die wurde nur als Nutte, und obwohl sie die Sprache nicht spricht, das war so eindeutig, wie sie da behandelt wird. Also alleine über die Straße zu gehen in Altenburg war nicht mehr möglich. Für die Frau schon gleich gar nicht. Das heißt, ich fing an, das war für mich ganz neu und verblüffend. Am Anfang dachte ich noch, die ist vielleicht ein bisschen hysterisch oder irgendwie sowas, weil es ging dann aber nicht mehr. Wir mussten sie von da, wo sie wohnte, zur Probe fahren und wieder nach Hause fahren. Die war als Gast da bei dieser Produktion, dann eben bei den Schutzlosen. Da ging das eben so schon mal los. Und als wir ein Jahr später das Stück wieder aufgenommen haben, das war dann eben im Herbst 2015, da war das gar nicht mehr möglich. Also sie konnten da nicht mehr wohnen, wo sie waren. Sie haben sich unwohl gefühlt, sie wollten nicht mehr kommen. Sie wurden nur noch und überall angepöbelt. Und dann fing sich an, da in Thüringen über Tügida ging das ja erstmal so los. Tügida, und in Altenburg hieß das dann Bürgerforum, da wurde zum Theaterboykott aufgerufen und so. Also auf einmal war das wirklich, hunderte von Leuten haben sich da immer versammelt, was man sich in der Stadt gar nicht vorstellen konnte. Und das war natürlich extrem unangenehm. Und da war klar, diese Zeit, wir können das nicht weitermachen. Das Publikum stand immer vollständig hinter unserer Arbeit. Aber es gab, und das ist vielleicht der Unterschied zu einer Stadt wie Berlin beispielsweise, es gibt einfach keine Rückzugsorte. Und sie wurden immer weniger, werden so 2-3 Kneipen. Auf einmal merkst du, Mensch, in der Kneipe, was ist denn da los? Die wollen uns auch nicht mehr haben.
Wie merkt man das?
Die wollen, naja, also Belgo ja sagt auf einmal, nicht, ach, weißt du, wenn ich da alleine bin, dann werde ich nicht gut bedient, die mault mich an. Und dachte ich auch, Mensch, komm Belgo, vielleicht bist du empfindlich, weil du zu spät noch ein Bier trinken willst oder irgendwie sowas. Aber das war dann deutlich, dass es diese Tendenzen überall gab. Die Leute waren reserviert. Dann erfährst du auf einmal, dass die eine Kellnerin dann mit dem Chef von dem Bürgerforum irgendwie liiert ist und so. Es ist vor allem eine Stimmung. Erstmal. Und dann fing es eben an, dass man merkt, jetzt wird es auch gefährlich. Also bei Belgo wurde angegriffen, auch körperlich und so weiter und so fort. Und dann war klar, jetzt müssen wir irgendwie die Reißleine ziehen. Und dann war klar, dann bin ich zum Intendanten gegangen und habe gesagt, wir können das nicht weitermachen. Und wenn wir das nicht weitermachen können, dann kann ich das auch nicht weitermachen.
Und das war 2015 oder war das
16,
dann?
Das war dann im Sommer 16, ja, genau.
Aber es gab ja dann noch den Hauptmann von Köpenick 2015.
Genau, also ich wollte sozusagen einen ruhigen Übergang irgendwie. Ich wollte nicht mit dem Skandal da weggehen oder irgendwie sowas. Also nicht so mit auf Knall und Fall. Und haben noch den letzten Spielplan gemacht. Und das war eben unter anderem das Stück Kombuki Levi, der Verlust über jüdisches Leben in Altenburg. Und dann habe ich gedacht, aha, das wird schwer, weil das ist ein Stationentheater. Wir gingen durch die ganze Stadt. Ich weiß nicht, ob die Leute das sehen wollen und so weiter. Und so fort. Ich brauche so ein Stück, was wirklich ein Bringer ist. Und Hauptmann von Köpenick, da habe ich schon lange mal damit geliebäugelt, weil es ein sehr, sehr gut geschriebenes Stück ist. Und jetzt habe ich einen so sagenhaften Hauptdarsteller dafür. Der Belgo hatte sich ungeheuer entwickelt. Der sprach einfach wahnsinnig gut Deutsch inzwischen. Der kam ja ganz ohne Deutschkenntnis erstmal an. Und er hat diese besondere Eigenschaft, die man für diese Hauptrolle jedenfalls braucht. Nämlich, der muss auf die Bühne kommen und man muss ihn mögen. Dass er schwarz ist, bringt natürlich eine hohe Aktualität. Und zwar allein schon eben dadurch optisch irgendwie in das Stück. Nämlich, ich habe keine Wohnung, weil ich keine Arbeit habe. Ich habe keine Arbeit, weil ich keine Wohnung habe. Alles Erfahrungen, die auf die eine oder andere Weise unsere Kollegen aus Burkina gemacht haben. Die haben kein Konto gekriegt bei der Bank, weil das Theater nur 11 Monatsverträge abgeschlossen hat. Dann kriegst du kein Konto. Wenn du kein Konto kriegst, dann kriegst du kein Gehalt ausgezahlt in Deutschland. Und es ist im Grunde auch niemanden wirklich interessiert. Es ist kompliziert und wenn es kompliziert ist, ist es anstrengend. Also diese Situation war sozusagen sinnbildlich für mich, für den Hauptmann von Köpenick. Also habe ich den Belgo damit besetzt, wohl wissend, der ist perfekt in vielerlei Hinsicht. Und war nicht darauf vorbereitet, dass das eine solche Welle an Aufmerksamkeit auslöst. Weil für mich war das eine ganz logische, einfache Entscheidung. Ich habe mir im besten Sinne, also ich habe gehofft, dass das toll wird, aber vor allem, dass es ein gutes Stück ist und so weiter und so fort, aber dass das so viel Aufmerksamkeit erregt, hat mich überrascht. Und das ging an Weihnachten, 16, 17, ging das wahnsinnig durch die Medien.
Das waren Geschichten über Fremdenfeindlichkeit,
richtig,
die über ihren Hauptmann dann erzählt wurden.
Zuerst eben noch nicht über den Hauptmann, sondern erstmal über andere Leute. Und damit war die Aufmerksamkeit gegeben. Und dann riefen halt bei unseren Schauspielern immer mehr die Medien an. Und was ist denn da los und so weiter und so fort. Die oberste Theaterleitung wollte dann das Thema kappen, sodass man keine Interviews mehr gibt. Und dann haben wir uns miteinander besprochen, im engeren Kreis haben gesagt, nein, das ist falsch. Das ist unsere Arbeit, die wir machen. Also müssen wir mit den Medien sprechen. Von allen großen Fernsehanstalten, die Zeit, die Süddeutsche, alle waren sie da gewesen.
Aber der Oberbürgermeister von Altenburg war ja nicht so glücklich darüber, ne?
Nee, das war er nicht. Tatsächlich, weil der Klaus Kleber vom ZDF-Heute-Journal, oder, hat dann eben berichtet, dass wir diesen Hauptmann von Köpenick machen und hat gesagt, in einer Stadt, wo in den Schrebergärten auch schon mal die Reichsfahne hängt. Und das hat den Bürgermeister wahnsinnig geärgert, obwohl das einfach eine Beobachtung war, die man machen konnte, sodass er am Tag nach der Premiere, die sehr, sehr gut verlief, die Zeit davor war sehr anstrengend gewesen, aber die Premiere verlief brillant, kann man echt nicht anders sagen, hat er ein Statement rausgegeben, dass also meine Theaterarbeit ganz schlecht wäre für die Stadt Altenburg. So,
für das Image der Stadt.
Für das Image der Stadt Altenburg ganz schlecht wäre. Ich habe wirklich gerne da gearbeitet. In der Zeit war ich gerne dort, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich weiterarbeiten soll, wenn die Künstler, mit denen ich mich freundschaftlich verbunden fühle, von deren Kreativität ich zehre und mit denen wir uns gegenseitig befruchtet haben, wenn die nicht mehr an dem Ort sein können, wo ich Theater machen will. Welches Theater sollte ich dann machen?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja, das Interessante ist ja, dass Sie dem Theater damit auch so ein bisschen den Rücken gekehrt haben, wenn wir jetzt mal so auf die Gegenwart gucken. Also plötzlich ist der Theatermann Bernhard Stengele, der jahrzehntelang leidenschaftlich Theater betrieben hat, der ist dann da weg.
Ja, das ist richtig.
Also, ist das nicht komisch für Sie auch?
Komisch ist ein relativ mildes Wort, also, weil das ist ja schon meine Familie. Also sozial ist das Theater meine Familie gewesen, über 3 Jahrzehnte bald. Und das ist natürlich die Form, in der ich mich ausdrücken kann, am besten ausdrücken kann, wo ich mich wohlfühle. Und das ist wie ein Lebensmittel für mich, tatsächlich Theater zu machen. Und dass ich mit dem Fortgang von Altenburg-Gera, ich habe das nicht für ausgeschlossen gehalten, dass es so kommt, aber es ist wahnsinnig bitter, das muss ich wirklich sagen. Also, dass ich keinen Zugang mehr habe zum
Was
Theater.
Was ist bitter?
Dass ich keinen Zugang mehr habe zum Theater.
Also Sie meinen, dadurch, dass Sie in Altenburg weggegangen sind, ja, haben Sie sich die Türen und Tore zugemacht für eine Stelle an anderen Theatern?
Naja, so kausal ist es wahrscheinlich nicht. Aber was halt klar ist, ist, dass Altenburg-Gera, das muss man klar sagen, wir haben anfangs mal über Provinz gesprochen, das ist die hinterletzte Provinz. Das muss man einfach sagen, so wird es angesehen. Ich empfinde das nicht so, aber so wird es angesehen. Das heißt, die Rückmeldung jetzt in so in Theaterkreisen war immer, dass wir wahnsinnig tapfere Leute sind, aber es wurde sozusagen auf dem kreativen Gebiet nicht sehr ernst genommen in der Theaterlandschaft. Aha. Tatsache ist, dass alle meine Bemühungen, irgendwie im Theater wieder irgendwie Fuß zu fassen, vollkommen erfolglos blieben.
Bislang?
Bislang, ja.
Betrachten Sie das denn als Scheitern, diesen Weggang?
Nein, das kann man so nicht sagen, beziehungsweise über das Wort Scheitern kann man natürlich lange sprechen. Nee, wir haben aufgehört, als wir aufhören mussten und konnten. Wir haben einfach tolle Sachen gemacht und wir hätten diese tollen Sachen nicht mehr weitermachen können. Insofern ist es kein Scheitern.
Mhm. Aber Sie würden schon gerne ins Theater zurück?
Jein, also ich sag mal so, das, was ich gemacht habe, das möchte ich weitermachen. Aber nur am Theater zu sein sozusagen, das würde ich nicht wollen. Da gibt es viel zu viele.
Was meinen Sie damit? Nur am Theater zu sein als Schauspieler oder nur
als Regisseur oder so? Das heißt,
das wollen Sie nicht.
Nein, also darum bemühe ich mich nicht wahnsinnig. Naja, weil wenn du mal angefangen hast zu sagen, ich mache Dinge im Kontext, der Kontext, das heißt, ich habe das Theater als Form, als ästhetische Form, als Kunstform, als lebendige Form, das ist großartig, um Dinge zu tun, die ich richtig finde, an die ich glaube. Also für mich, mein eigenes Denken ist immer politischer geworden und es ist politisch. Das heißt, ich kann nicht irgendwas machen.
Sie wollen eine leitende Position?
Ich möchte das machen, was ich gerne machen möchte. Wenn man mir irgendein Stück anbietet, damit ich es inszenieren kann, ich kann zum Beispiel ganz gut Komödie. Ich möchte nicht sagen, dass ich es ablehnen würde, aber es ist nicht das, wonach ich strebe.
Eines haben Sie nicht abgelehnt, das passt jetzt einfach an dieser Stelle zu gut. Und zwar war das der Vogelhändler. Das haben Sie, nachdem Sie schon dort weg waren in Altenburg, nochmal als Regisseur dann inszeniert. Ja. Weiß ich, weil es dazu ein ganz lustiges Interview in der Thüringer Zeitung gab, über das ich sehr geschmunzelt habe, weil Sie da nämlich erklärt haben, dass diese Zusammenarbeit sei nur durch ein Missverständnis zustande gekommen. Und dann fragt der Journalist, gibt es in diesem Stück eine Botschaft, die Sie dem Publikum vermitteln möchten? Und Sie antworten, es ist tatsächlich so schwer, aus dem Stück eine Botschaft abzuleiten, weil es so flach ist. Mhm. So, aber Sie haben es trotzdem gemacht.
Ja, also das Missverständnis war so, da gibt es ja dieses Lied, das heißt, schenkt man sich Rosen in Tirol. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Und dann habe ich gedacht, Operette mache ich eh gerne, ich mache gerne Musiktheater, muss ich wirklich sagen, ich mache das mal. Und dann habe ich erst gemerkt, was das für ein Schwachsinn ist.
Aber Sie haben es gemacht.
Das ist Flachsinn, genau. Ich habe es gemacht, wir haben es auch gelöst, also wir haben die Schwierigkeit gelöst. Ich kann nur nicht sagen, dass dieser Librettist im Grunde ein Genie war. Das kriege ich nicht über die Lippen.
Okay, vielleicht kommt jetzt ein Genie in der Musik.
Ja.
Oder ein genialer Song von den Pudis.
Ah. Genau.
Und zwar, wenn ein Mensch lebt. Ja. Alter Pudis-Song aus den 70er Jahren, mhm. aber gesungen, interpretiert von Johannes Emmerich.
Richtig. Johannes habe ich engagiert nach Altenburg, da war er gerade fertig mit seiner Ausbildung und er hat einen besonderen Bezug zu diesen alten Songs, weil er mit seinem altlinken Vater immer zu den Pudis-Konzerten gefahren ist, als er ein kleiner Junge war. Und die beiden, die wie alle Väter und Söhne immer wieder auch ein schwieriges Verhältnis haben, finden sich immer wieder über diese Söhne und ich habe sie beide zusammen erlebt, wo der Johannes am Klavier saß und sein Vater am Akkordeon und dieses Lied gesungen haben und es hat mich sehr berührt.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich oft und ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen.
Wenn ein Mensch lebt, 1973 kam dieser Song von den Pudis raus und gewünscht hat ihn sich Bernhard Stengele, also der Mann, der jahrzehntelang Theater gemacht hat, wie wir vorhin besprochen haben, Theaterdirektor in Altenburg war. Und dann gibt es diesen großen Schnitt und den Entschluss, und darüber müssten wir jetzt noch mal reden, Herr Stengele, in die Politik zu gehen. War ja Landtagswahl in Thüringen. Am Anfang haben wir schon gesagt, mit üblem Ausgang für die Grünen, für die Sie sich als Direktkandidat in Altenburg auf die Liste haben setzen lassen. War das sozusagen Ihre erste Begegnung oder Ihr erstes Eintauchen in die Politik aktiv?
Ja, also das war das Erste und Tiefste, was ich bisher gemacht habe. Ich halte mich für einen sehr politischen Menschen. Ich habe mich immer für Politik interessiert, auch für Parteipolitik. Ich bin zu den Grünen gekommen 2015, Bündnis 90 die Grünen, wie ich nicht müde werde zu betonen, weil das Bündnis daran ist für mich auch ganz wichtig, beim Höhepunkt von Tügida. Tügida, da wurde der Druck von der Straße so groß, dass ich mir überlegt habe, im Grunde ist unsere parlamentarische Demokratie einfach die beste Möglichkeit von Regierung. Das heißt, ich wähle jemanden und gehe davon aus, dass die Person das tüchtig macht. Sie muss sich mir gegenüber verantworten. Dann gibt es mehrere Institutionen, Check and Balance, wie man das, glaube ich, im Englischen nennt, oder so. Und habe gesagt, ich gehe jetzt in eine Partei und für mich kann es nur Bündnis 90 die Grünen sein. Habe das auch meinem Ensemble gesagt, geht in Parteien, weil das ist richtig. Das, was hier gerade passiert, dass man Merkel aufhängen will, die Flüchtlinge zum Teufel wünscht und so, das kommt von der Straße. Wir müssen mit unseren demokratischen Institutionen da irgendwie weitermachen. So bin ich eingetreten und war aber auch da nicht besonders aktiv. Und dann habe ich gedacht, ich will aber jetzt nochmal aus Thüringen, was ich eingangs ja sagte, nochmal arbeiten und habe das als eine gute Gelegenheit gesehen, noch tiefer einzudringen auch und auch noch mehr die Leute zu verstehen, die so unzufrieden sind, dass sie so schreckliche Parteien wählen.
Haben Sie es verstanden?
Ich habe jedenfalls viele Erlebnisse gehabt, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Zum Beispiel nicht einmal, sondern mehrmals ältere Damen, die über den Marktplatz, da hatte ich mein Wahlbüro, geschlappt sind und dann mit mir ins Gespräch gekommen sind. Und dann ganz oft habe ich dann gehört, ach, ich möchte eigentlich nicht mehr leben. Ich wollte, ich wäre tot. Also eine ganz große Müdigkeit ausgestrahlt haben. Also das ist so eine Seite, die mich sehr berührt hat, was ich aus Süddeutschland jedenfalls wenig kenne. Das gibt es bestimmt auch, aber viel, viel weniger. Und was ich wirklich denke, ist, jeder Mensch braucht eine Erzählung in seinem Leben, auf die er stolz sein kann. Ich glaube ja immer, dass ich ein alter Hippie bin. Aber die Hippie-Zeit war eigentlich vorbei, als ich jung war. Aber das behaupte ich, das ist mein Mythos. Damit fühle ich mich wohl. Ich habe eine positive Erzählung mit 68, 70er Friedensbewegung und so weiter und so fort. Also irgendeine positive Erzählung. Und in Ostdeutschland wird die Geschichte erzählt, da war es Nazi, dann gab es SED die ganze Zeit schrecklich, dann kam die Wende, jetzt ist es wieder schrecklich, wir sind wieder falsch. Also es wird ganz viel positive Energie aufgesaugt. Und die eigene Geschichte nicht erzählen zu können, das und keinen positiven Ansatz zu haben, das, glaube ich, ist für viele frustrierend.
Das ist sozusagen das, was Sie erfahren haben, dass Sie das Gefühl haben, Sie können die Geschichte nicht erzählen.
Richtig. Also, und es wird auch öffentlich, ist es tatsächlich so. Also es kommt so schnell die Keule, jetzt fängt der wieder an mit früher und mit zur DDR war es viel besser. Dabei sagt das überhaupt gar niemand. Aber diese Keule, die schwebt so wie ein, ich glaube, daher kommt auch dieser verrückte Eindruck, man könne hier nichts mehr sagen. Aber das mit diesem, ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich will, ich kann meine Geschichte nicht erzählen. Mhm. Also ich würde sagen, jeder Mensch muss seine Geschichte erzählen können und er braucht jemanden, der ihm liebevoll und aufmerksam zuhört. Das ist die eine Sache. Was ich mir nicht erklärt und wo ich fassungslos bin, ist der Hass, der da manchmal ausbricht, der, wenn ich nur gesagt habe, Bündnis 90, die Grünen, Schreianfälle. Das ist also wirklich krass, habe ich nie erlebt. Greta Thunberg ist sozusagen ist wie Cleaning Woman in diesem alten Film, nämlich sofort der Tobsuchtsanfall. Greta, Tobsuchtsanfall. Das ist für mich vollkommen unverständlich, das leite ich nirgendwo her. Da komme ich
das
nicht.
Hat Ihnen auch niemand erklärt.
So tief bin ich mit den Menschen nicht ins Gespräch gekommen.
Ja, die Frage ist ja, ob die Grünen die Partei, Bündnis 90 die Grünen, die Partei sind, die für die Erzählung
die Besten sind.
Des Ostdeutschen stehen. So.
Müssen sie.
Anscheinend ja nicht, sonst wäre Nein. ja die Richtig. Ablehnung nicht so groß.
Richtig.
So, und was macht jetzt Bernhard Stengle bei den Grünen, wenn er eigentlich was ganz anderes will als diese Partei?
Also diese Bündnis 90, das muss ich unbedingt nochmal sagen. Das gab in den 80er Jahren, da gab es die Friedensbewegung, ein neues Forum, dann gab es die Bewegung in der Kirche. Und die haben sich in den 80er Jahren, es gab eine Naturschutzbewegung, die immer vom Staat sehr, sehr kritisch beäugt wurden. Das waren wirklich libertäre Geister, kluge Leute. Und die haben meiner Meinung nach und meiner Recherche nach dafür gesorgt, dass das Ganze so friedlich ablaufen konnte. Weil sie vorbereitet waren auf friedlichen Protest. Was wirklich traurig ist, ist, dass das, was ich jetzt gerade erzähle, als Erzählung nach hinten gerückt ist. Es sind auch viele dann nach der Wende frustriert von der realpolitischen Auswirkungen und so weiter und so fort, haben sich auch zurückgezogen. Aber insofern ist das schon etwas, was ich mit großem Bedacht immer betone, dass dieses Bündnis 90 für diese im Grunde historische Sensation eines friedlichen Umsturzes, es gab es nicht viele in der Menschheitsgeschichte, mitverantwortlich sind. Insofern bin ich da gut aufgehoben. Zudem, dass ich halt aus den 80er Jahren, als ich jung war, mit den Grünen halt, mit Tschernobyl, also dieses Klimading hatte ich immer im Kopf.
Glauben Sie, dass dann die Grünen, Bündnis 90, die Grünen, muss ich auch üben, sozusagen nicht die richtige Priorität gesetzt haben? Oder das, sagen wir mal, das Thema Klima. Nicht die Priorität ist dort, wo Sie kandidiert haben.
Also, dass das Thema Klima ein Verrecker war, das kann ich Ihnen gerne bestätigen. Die Klimadebatte wird in der Gegend, in der ich kandidiert habe, empfunden als ein Thema von Umverteilung von unten nach oben. Das heißt, wir haben unser ganzes Leben lang diese Umwelt nicht versaut. Weil ich hatte gar kein Geld dazu, ich fliege nicht alle zwei Wochen nach Malle, ich habe nicht einen riesen SUV, mit dem ich mein Kind in den Waldkindergarten fahre. Und jetzt nehmt ihr uns unseren Diesel weg. Nachdem er jahrelang behauptet hat, das wäre ein sauberes Auto. Und dann sollen wir ein E-Auto kaufen. Wo soll ich denn das Geld hernehmen? Jetzt geht es auch noch los mit der Ölheizung. Jetzt wird es ja noch schöner. Ne? Jetzt sollen wir die Ölheizung auch noch rausreißen. Also es erzeugt nur Aggression. Das muss ich wirklich sagen. Also die Klimadiskussion wird auf der Ebene geführt. Da gibt es natürlich immer ein paar Leute, die darüber auch anders denken. Aber das Bündnis 90, die Grünen grundsätzlich in der Gegend jedenfalls als verwöhnte Städterpartei wahrgenommen wird, ist etwas, woran man arbeiten muss.
So, Herr Stengle, und was machen Sie jetzt? Jetzt sozusagen als Politiker haben Sie Ihr Direktmandat nicht bekommen.
Ja, knapp,
ich glaube 5,5%.
Ja, ist doch nahe dran eigentlich.
Ja, also das hat nicht geklappt.
Ja.
Mit der Unternehmensberatung bin ich auch ein bisschen, glaube ich, habe ich zu hoch angesetzt. Ne? Das hörte sich dann auch eher an wie so ein Übergangsding.
Ja, war es auch. Das war ein schöner, aber ein Übergang.
Tiny Home. Ja. Und jetzt, was kommt jetzt?
Ja, ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen. Ich hatte, das war auch normal, also in den vergangenen zwei Jahren ging es mir immer wieder, hatte ich schwer zu kämpfen. Ich hatte so eine Art, wie soll ich sagen, wie so ein Burnout, weil ich habe einfach so wahnsinnig viel gearbeitet und dann fuhr das quasi auf null. Und da hat mir die Tätigkeit dann auch als Manager auch wirklich geholfen. Und jetzt lasse ich es ein bisschen auf mich zukommen. Also ich bin mit der politischen Arbeit nicht zu Ende. Also ich bin da in diesem Landesverband tätig und habe da also gute Leute kennengelernt, die sagen, komm, mach doch da und dort weiter. Und das ist nur etwas, was ich mir gut überlegen muss, weil meine Idee von Künstler sein ist schon dieses, mit einer größtmöglichen Offenheit zu agieren. Offenheit meine ich damit emotionalen Offenheit. Also ein Künstler lässt sich gerne beeindrucken von dem, was da kommt. Und ich merke schon, dass Politik verlangt, dass du dich hart machst, also dass du eine Schale bildest, damit du nicht so verletzt wirst, wenn dir irgendjemand Namen gibt oder dir Sachen unterstellt und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich auch meinen Hut vor Politikern, die immer in dieser Aufmerksamkeit stehen, weil man muss sich ein bisschen schützen. Und für einen Künstler ist das nicht erstrebenswert. Das ist heikel. Da bin ich echt am Überlegen, wie weit ich mir das antun kann, ohne dass meine Seele Schaden nimmt.
So, aber irgendwo habe ich gelesen, Ihnen schwebt sowas wie eine internationale Schauspielschule vor.
Ah, mein Projekt ISOPAR, International School of Performing Arts.
In?
Die Idee ist, wir machen das natürlich in Ostthüringen, weil da gibt es leerstehende Häuser, die für eine Schauspielschule wie gespuckt sind. Die kosten gar kein Geld, da kann man einfach einziehen, die sind da. Wir machen es gleichzeitig auch in der Türkei, wir machen es in Israel und in Burkina Faso. Also es ist eine ganz neue Idee von Schauspielschule, die ein bisschen sich rekrutiert aus meiner Zeit in Paris und die ganz anders ist als das deutsche System. Das heißt, wir sammeln international Studenten. Ganz wichtig, dass die sozial abgesichert werden, sodass wir wirklich talentierte Leute. Ich kann keinen Künstler aus Burkina Faso finden, bei dem ich jetzt automatisch Abitur voraussetze oder sowas. Oder dass er genug Geld hat. Das heißt, das muss voll alimentiert sein. Und dann wird so eine Truppe gebildet von Leuten aus der ganzen Welt. Und die arbeiten dann über die Zeit der Ausbildung auch im Grunde in der ganzen Welt. Das ist eine schöne Idee.
Okay, aber das ist noch nicht in Sack und Tüten.
Das Tolle ist, ich habe es ja hingekriegt, dass das im Wahlprogramm bei Bündnis 90 Die Grünen für die Landtagswahl stand. Wenn ich mein Direktmandat gewonnen hätte, dann könnte ich das jetzt echt durchsetzen. Aber so stagnativ, wie die Situation jetzt ist, wird die kommende Regierung sich zu so neuen Dingen kaum entschließen können, weil sie braucht die Zustimmung der CDU, sie braucht die Zustimmung der FDP. Und dann will natürlich jede Partei sich profilieren. Also für die nächsten paar Jahre sehe ich wenig Hoffnung.
Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen, Herr Stengele, und haben noch eine Musik von einem Mann, der, wie ich finde, zu früh gestorben ist, schon im Jahr 2000. Großer Pianist. Ja. Friedrich Gulder steht nicht nur für Mozart, Schubert und Beethoven, sondern hat ja selbst auch Musik komponiert und Jazz gespielt. Ja. Ne? Und von ihm haben Sie noch Präludium und Fuge mitgebracht.
Richtig, Präludium und Fuge sozusagen nach der klassischen Bachschen Manier, aber natürlich ganz in einer eigenen gulderhaften Weise. Ich kann echt sagen, Friedrich Gulder ist vielleicht der Künstler, der mich bis heute von meiner Jugend an am meisten beeindruckt, weil er mir mein Gefühl für die klassische Musik, da hat er mich so abgeholt, weil er sagt, es geht nicht um Schein, es geht nicht um Bürgertum, es geht nicht um Frack und Zylinder.
Hat er nicht auch mal die Hose runtergezogen?
Doch, er ist nackt aufgetreten. Ja. Oder besonders legendär ist auch, er hat also gesagt, ich spiele das Wohltemperierte von Bach. Im ersten Teil, im zweiten machen wir so Jazz. Und weil er schon wusste, was da in Wien auf ihn zukommt, hat er es einfach umgekehrt gemacht. Das heißt, er hat mit seiner Musik angefangen, dann ist die Hälfte der Leute gegangen, weil sie es so schrecklich finden, in den heiligen Hallen so Musik zu hören. Und im zweiten Teil hat er dann den Bach gespielt. Wenn die da sind, die er wirklich mag. Großes
also,
Vorbild.
Gleich hören wir Präludium und Fuge von Friedrich Gulder. Danke, Bernhard Stengele, für den Besuch im Studio. Alles Gute fürs neue Jahr und für die Zukunft.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Und die nächsten Zwischentöne hören Sie am 1. Januar. Ralf König im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Pilger. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.